Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, es ist mal wieder Zeit für Handball, heute aber nicht mit den Herren, wie ihr es normalerweise von uns gewohnt seid, denn wir haben uns heute die Zeit genommen, uns hinzusetzen und mal über den Frauenhandball zu sprechen. Und da habe ich mir überlegt, dass wir ja den Anfang machen mit dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, mit Christoph Wendt. Hallo Herr Wendt.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Wendt, lassen Sie uns vielleicht für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, erstmal Sie ein bisschen vorstellen. Ich denke nämlich, Ihr Pedant bei den Herren, Herr Bohmann, ist mit Sicherheit ein bisschen bekannter als Sie. Sie sind nach Ihrem Studium über eine Eventagentur gewesen und dann beim HSV Handball gewesen. War für Sie schon zu dem frühen Zeitpunkt klar, dass Sie in Handball gehen wollen, oder hat sich das einfach ergeben, dass dort die Stelle frei gewesen sind und Sie sich dort angenommen worden sind?
Das hat sich eigentlich mehr durch Zufall ergeben. Wie gesagt, Sportmanagement-Studium und dann in der Eventbranche im Bereich Tennis, Beachvolleyball gearbeitet und dann mehr durch Zufall eigentlich dann im Handball gelandet und dort aber bis heute dann auch geblieben.
Haben Sie früher selbst Handball gespielt oder war das wirklich mit dem HSV Handball so die richtig ersten Berührungspunkte mit dem Handballsport?
Selbst nie früher gespielt, außer einem Grundkurs im Handball im Studium, keinen Handball gespielt.
Ja, okay, gut, super. Ich meine, Sie haben das HSV Handball vielleicht damals eine der spannendsten Projekte jahrelang begleiten dürfen. Wenn Sie jetzt zurückblicken, ich glaube, waren es fast 9 Jahre, die Sie insgesamt da gewesen sind, war es eine Zeit, an die Sie sich gerne zurückerinnern?
Ja, auf jeden Fall. Also es waren unglaublich tolle, erlebnisreiche Jahre und das, was ich dort gelernt habe für mein Leben, auch für meine berufliche Laufbahn, das ist so, glaube ich, nicht zu ersetzen. Natürlich gab es dann auch ein, zwei negative Aspekte dort, aber insgesamt eine äußerst positive Zeit, auf die ich auch gerne zurückblicke.
Ja, das war mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Zeit, die Sie dort auch erlebt haben und auch mit Sicherheit eine sehr, sehr prägende Zeit. Da bin ich mir schon sehr sicher, dass das mit Sicherheit auch nicht immer einfach gewesen ist für Sie in Ihrer Aufgabe, doch als Geschäftsführer zwischenzeitlich da die ganzen Probleme, die es ja auch gegeben hat, dann zu lösen. Aber es hat jetzt irgendwie nicht Ihre Leidenschaft zum Handball oder Ihre Begeisterung dafür irgendwie halt abreißen lassen oder so?
Nein, überhaupt nicht.
Dann bin ich beruhigt. Ja, lassen Sie uns auf Ihre Position aktuell kommen. Sie sind jetzt schon seit 5 Jahren Geschäftsführer der Handball-Bundesliga der Frauen oder seit fast 6 Jahren sogar schon. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit und vielleicht die noch wichtige Frage, wie zufrieden sind die Vereine mit Ihnen? Also gibt es ein gutes Feedback oder sagen Sie Ihnen, Sie müssen noch mehr für den Frauenhandballsport in Deutschland tun?
Ja, das müsste man natürlich die Vereine dann direkt eigentlich fragen, aber insgesamt glaube ich schon, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, was die Weiterentwicklung der Handball-Bundesliga Frauen betrifft. Wir haben einige Sachen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht und von daher glaube ich schon, dass das Zwischenfazit eher positiv ist.
Ich meine, wenn man auch jetzt fast 6 Jahre im Amt ist, dann ist es zumindest auch ein Zeichen dafür, dass man zumindest zufrieden mit der Arbeit ist. Wenn es mal nicht wäre, dann würde man wahrscheinlich schon längst nicht mehr zusammenarbeiten. Wie sehen Sie denn so die Entwicklung, also auch gerade die finanzielle Entwicklung der Liga? Ich meine, wir haben ja Glück, dass wir, auch wenn Corona ist, dass bisher ja noch kein Verein irgendwie hat Insolvenz anmelden müssen.
Genau, das war natürlich zwischenzeitlich während der Pandemie auch eine Gefahr, sage ich mal, oder in gewisser Weise auch die Angst, dass es vielleicht der ein oder andere Verein dann nicht schafft. Aber alle haben das bis dato sehr gut gemeistert. Von daher sind wir sehr froh darüber, dass wir bis dato den Spielbetrieb in der Pandemie so gut, sage ich mal, fortführen konnten.
Wie sieht denn allgemein jetzt, ich meine, Sie haben ja die Zahlen wahrscheinlich die Budgetplanung der Vereine in den letzten Jahren mit Sicherheit beobachten dürfen. Sind die Zahlen prinzipiell steigend? Also nehmen die Vereine dann noch mehr Geld einfach ein, sodass man dann noch quasi sagen kann, man hat eine solide Basis, sodass man auch dann halt diese Zeit auch gut überstehen konnte?
Ja, da hat natürlich jetzt Corona schon, sage ich mal, erstmal so einen gewissen Bremsklotz dort reingebracht. In der Saison 2021, da hatten wir dann in der ersten Liga einen Umsatzrückgang von circa 13% über die Vereine zu verkraften. Und in der zweiten Liga waren es so circa 8%. Also da hat man natürlich schon gemerkt, dass da die Umsätze etwas zurückgegangen sind, aber eben zum Glück nicht in dem Maße, wie es vielleicht anfangs befürchtet wurde.
Ja, das geht mit Sicherheit. Und ich denke auch, ich glaube, die Vereine haben ja mit Sicherheit auch die Corona-Hilfen Sport wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen können. Gehe ich jetzt mal von aus. Also vielleicht hat man da auch noch ein bisschen Puffer einfach einarbeiten können. Aber wenn es jetzt, wir gehen jetzt mal jetzt nicht von dem Fall aus, aber falls es jetzt nochmal passieren sollte, dass wirklich dann auch Fans ausgesperrt werden sind, sehen Sie dann die Gefahr, dass wirklich dann auch Vereine auf der Strecke bleiben?
Meine Hoffnung wäre nein, aber ganz ausschließen kann man das natürlich nie, aber nein, ich würde das schon eher positiv sehen, dass die Vereine das dann doch überstehen würde. Aber grundsätzlich bin ich jetzt auch erstmal ganz positiv, dass wir weiter vor Fans spielen können, in welcher Konstellation dann auch immer. Aber das ist natürlich schon unsere Hoffnung, dass es dort mit Zuschauern und Fans in den Arenen weitergeht.
Ich meine, bei Ihnen war mit Sicherheit auch wie bei den Männern mit Sicherheit auch die Vorfreude groß, dass endlich wieder Fans mit dabei sein dürfen, denn Handball mit Fans ist einfach was komplett anderes als Handball in leeren Hallen. Ich glaube, das müssen wir ganz, ganz klar so sagen. Lassen Sie uns ein bisschen auf die mediale Reichweite vom Frauenhandball zu sprechen bekommen. Das Gute ist ja, dass man jedes Spiel mittlerweile auch bei Sport Deutschland TV sehen kann. Und jetzt mittlerweile gibt es ja auch die Kooperation mit Eurosport, wo es einige Spiele sind. Ist das schon ein positives Zeichen gewesen für den Frauenhandball, dass man sich auch bei Eurosport ja hat etablieren können mit mehreren Live-Spielen im Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Und das war ja einer der ersten Schritte, sage ich mal, vor einigen Jahren, dass wir dort im Bereich der ersten Liga verpflichtend mit dem Stream auf Sport Deutschland TV gestartet sind. Mittlerweile ist es übrigens auch so, dass fast alle Zweitligisten dort den Stream anbieten. Und ab der nächsten Saison wird es auch im Bereich der zweiten Liga dann verpflichtend sein. Und aus dieser Kooperation mit Sport Deutschland TV ist eben auch dann die Partnerschaft mit Eurosport hervorgegangen, wo wir jetzt pro Saison circa 10 Spiele dann live im Free TV haben, vorwiegend am Freitagabend 19.30 Uhr. Ja, und da muss man ganz klar sagen, vorher Live-Spiele gab es überhaupt nicht in der Handball-Bundesliga Frauen. Und von daher ist das schon ein riesiger Schritt, ein Meilenstein, dass wir da wirklich jetzt im Free TV live zu sehen sind. Und auch die Quoten dort sind wirklich gut, kann man sagen. Da sind wir im Schnitt jetzt die Saison bei 70.000 Zuschauern pro Spiel, bei über 100.000 in der Spitze im Durchschnitt gesehen. Ja, und teilweise erreichen wir dann eben auch Werte bis zu 150.000 Zuschauer in der Spitze. Und das ist natürlich ein immenser Schritt für uns und für die Vereine der Handball-Bundesliga-Frauen.
Auf jeden Fall, also das ist sehr, sehr schön. Was mussten die viel Überzeugungsarbeit leisten, weil ich denke, Freitagabendspiel ist es jetzt, also Handball ist ja eigentlich Samstag, Sonntag und Freitagabend ist da jetzt so ein bisschen so ungewählt. Musste da viel Überzeugungsarbeit geleistet werden oder war als dann klar, okay, wir können zu Eurosport Freitagabend allen Vereinen klar, das machen wir sofort?
Nein, da muss man wirklich sagen, dass die Vereine da sehr gut mitziehen und eben dann auch bereit sind, dort Kompromisse zu machen, was den Spielplan betrifft. Da muss man wirklich sagen, ziehen alle Vereine sehr gut mit.
Inwiefern halten Sie es für realistisch, dass jetzt die Handball-Bundesliga-Frauen, ähnlich wie die Herren, so einen ja allumfassenden TV-Vertrag jetzt wie jetzt in dem Fall mit Sky abschließen können? Oder ist das etwas, wo man sagen muss, okay, das wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern?
Ich sage mal so, im Moment die Partnerschaft mit Eurosport passt so sehr gut. Letztendlich müssen wir auch immer sehen, dass die Spiele dann in einer TV-tauglichen Halle stattfinden, so nennen wir das. Da befinden wir uns ja auch auf dem Weg, sage ich mal, im Rahmen unserer Weiterentwicklungsstrategie, die wir Anfang 2020 beschlossen haben, dass eben dort dann auch in der ersten Liga ab 2025, 26 dann nur noch in Hallen gespielt wird mit zwei Längstribünen. Ja, dann sind wir, sage ich mal, auch so weit, dass wir dann flächendeckend, sage ich mal, Spiele abbilden können. Im Moment muss man ganz klar sagen, ja, ist noch nicht jede Halle in der ersten Liga TV-tauglich.
War das auch, Sie haben es jetzt schon angesprochen, dieses Thema, dass man sich da ja auch medienrelevanter sein will und dort diese Professionalisierung rantreiben kann? Ich denke, der Volleyball hat das ja schon auch eindrucksvoll bewiesen, wo man ja wirklich das konsequent durchgesetzt hat, dass man gewisse Vorlagen einfach hat. Ist es auch in Ihrer Meinung auch dann wirklich auch wichtig gewesen und haben auch das alle verstanden, dass man, wenn man wirklich auch medientauglicher sein will und dann noch mehr im TV sein möchte, professioneller sein will, dass man diesen Schritt dann auch wirklich gehen muss?
Ja, ich denke schon. Natürlich waren das schon intensive Diskussionen, bis wir dann diese Weiterentwicklungsstrategie, was ja letztendlich so ein mittelfristiger Plan über 5, 6 Jahre ist, bis 2025, 26, bis wir den beschlossen haben. Und da ist man natürlich nicht bei allen Punkten dann auf Gegenliebe gestoßen, aber grundsätzlich, und es wurde dann quasi auch einstimmig beschlossen, war das Verständnis da. Und ich glaube, die Vereine haben auch gesehen, jetzt gerade im Zuge dieser Eurosport-Übertragungen, ja, was für einen Unterschied das ausmacht, wenn man da ein etwas klareres TV-Bild hat, einen einheitlichen Handballboden sozusagen, einen einfarbigen nur mit Handballlinien, den wir übrigens dann bei uns in der ersten Liga auch ab der Saison 2023, 2024 einführen. Also ich glaube schon, dass die Vereine das gesehen haben, dass das notwendig ist.
Ja, wir haben es ja schon bei den Männern gesehen, dass es einfach jetzt diesen einheitlichen Boden gibt, was natürlich auch für die Zuschauer viel viel schöner ist. Ich meine, ich habe selbst solche Hallen gespielt, wie jetzt in Blomberg zum Beispiel. Da hat man halt die Linie nicht nur vom Handballfeld drauf, sondern halt auch vom Basketballfeld, Volleyballfeld, Fußball für Indoor und so weiter. Also viele verschiedene Linien, die dort einfach sind, die aber natürlich nur irritieren können. Denn der Zuschauer möchte ja sehen, wo ist die Auslinie, wo ist die Kreislinie im Endeffekt. Deswegen ist das mit Sicherheit auch ein richtiger und wichtiger Schritt hin zur Professionalisierung. Sie haben es gerade noch ein bisschen angesprochen und dieses ganze Thema drumherum. Was sind für Sie noch so ja, weitere Punkte, die Sie auch anstoßen wollen zur Verbesserung, um die Liga besser zu positionieren, die HBF und natürlich auch den Frauenhandballsport in Deutschland noch omnipräsenter zu machen?
Ja, wie schon gesagt, eben die Halle mit den beiden Längstribünen und einer Mindestkapazität von 1500 Zuschauern ist quasi der Kernpunkt. Dann der Handballboden ab 2023, 2024. Dann haben wir den verpflichtenden Einsatz zu einem späteren Zeitpunkt der LED-Banden. Ja, dann gibt es andere Punkte, zum Beispiel die Weiterentwicklung des Jugendzertifikats, die ein wesentlicher Bestandteil sein wird für die Nachwuchsförderung. Und ja, dann natürlich auch das Einstellen von hauptamtlichem Personal, was vorgesehen ist, und diverse weitere Punkte im Bereich Vermarktung, Event, kann man sagen.
Wenn wir jetzt auch da schon mit dabei sind, kann ich auch so ein bisschen fortsetzen mit dem Thema mediale Berichterstattung. Mein Empfinden, das war es auch jetzt rund um Olympia und auch um die WM letztes Jahr, dass selbst auch, sagen wir mal so, in der heißt es so schön, in dieser Bubble, in dieser Handballblase, dass da auch über Handball oder Frauenhandball zumindest in meinen Augen ein bisschen zu wenig berichtet wird. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen empfunden wird, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich da auch so einschlägige Magazine lese, da kommt der Frauenhandball immer ein bisschen zu kurz. Was müssen Sie oder was müssen die Vereine vielleicht noch tun, damit Sie ja noch präsenter einfach auch noch, ja, in den einschlägigen Medien vielleicht vorhanden sind?
Ja, das ist sicherlich ein vielschichtiges Thema, wo wir auch von vielen Seiten dann herangeben müssen. Zum einen ist es natürlich auch ein gesellschaftliches Thema, dass eben die Leistungen von Spitzensportlerinnen in Deutschland nicht so gewertschätzt werden, wie es vielleicht in anderen Ländern, in Skandinavien ist und die mediale Berichterstattung dort oder hier bei uns weit hinter dem in Skandinavien hinterherhinkt. Da ist sicherlich auch ein gesellschaftliches Thema, was aber, glaube ich, auch in Deutschland nicht mehr aufzuhalten ist, dass es sich dort weiterentwickelt und eben die Förderung der Frau und die Geschlechtergerechtigkeit dort immer weiter in den Fokus rückt. Zum anderen müssen wir natürlich auch wir unsere Hausaufgaben machen. Da ist die Weiterentwicklungsstrategie natürlich ein wesentlicher Punkt, dass wir unsere Hausaufgaben machen und ein Produkt anbieten, was dann eben auch im TV, im Livestream vernünftig rüberkommt. Und dann brauchen wir natürlich hauptamtliche Kräfte auch bei uns in den nächsten Jahren, die sich darum kümmern, eben, dass wir in der Berichterstattung entsprechend dann auch vorkommen. Also sicherlich ein vielschichtiges Problem beziehungsweise Thema, was wir auch von vielen Seiten bearbeiten müssen.
Da bin ich bei Ihnen. Also das sehe ich auch so, dass Frauensport in Deutschland eigentlich, da jetzt mal so bis auf ein paar Ausnahmen im Endeffekt jetzt wie zum gleich ist im Endeffekt oder auch anderen da schon aktuell eher zurückschlägt im Vergleich zu den Herren. Deswegen haben wir uns ja auch das vorgenommen, dass wir auch hier bei uns im Podcast einfach auch regelmäßig über die Frauenhandball berichten wollen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn es gibt noch genug weitere Themen, mit dem Herrn Wendt sprechen wollen. Deswegen hier bleibt dran bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Ja, und wir sind zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und haben weiterhin Herrn Wendt zu Gast, den Geschäftsführer der Handball-Bundesliga der Frauen, und ja, wollen mit ihm natürlich noch ein bisschen weitersprechen, nachdem wir jetzt schon ein bisschen über das Thema mediale Reichweite gesprochen haben und den Themen, mit der sich die Liga aktuell beschäftigt. Tag des Handballs und ein bisschen Frauennationalmannschaft richten, denn am vergangenen Wochenende hat ja der Tag des Handballs stattgefunden. Wie zufrieden waren Sie mit dem Event insgesamt? Also waren Sie glücklich, dass es so, auch wenn es natürlich Corona ein bisschen schwierig gewesen ist, dass trotzdem jetzt mal wieder so ein Event hat stattfinden können?
Auf jeden Fall. Und natürlich geht es nicht von jetzt auf gleich, die Zuschauer wieder in Gänze in die Halle zu holen. Das wird seine Zeit brauchen. Aber es waren ca. 5.500 Zuschauer wieder in der Halle und da kam schon wieder sowas wie richtige Handballatmosphäre auf und von daher war es ein toller, gelungener Tag und aus Sicht der Handball-Bundesliga Frauen natürlich mit dem Erfolg der Frauennationalmannschaft in letzter Sekunde gegen Russland auch ein schöner Abschluss des Tages.
Genau, ich wollte es gerade sagen, das war eine große Überraschung, dass man am Ende dieses Spiel hat gewinnen können, ganz, ganz knapp. Fanden Sie es ein bisschen schade, dass dieses Spiel dann nicht so, also ich fand es jetzt zumindest jetzt persönlich nicht so diese mediale Reichweite eigentlich bekommen hat, weil ich glaube, es gab keine Highlights bei Sportshow und auch bei anderen Formaten. Hätten Sie sich da gewünscht, dass es gerade bei so einem knappen Sieg und auch so einem bedeutenden Sieg hier durchaus dann doch ein bisschen mehr Berichterstattung hätte kommen sollen?
Klar, gerade für uns im Handball der Frauen ist diese mediale Berichterstattung natürlich essentiell und von daher wäre da mehr wünschenswert gewesen. Es war dann an diesem Tage leider nicht so. Auch das Männerländerspiel wurde ja, glaube ich, nur gestreamt, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Also von daher war das an diesem Tage dann insgesamt ein etwas schwierigeres Thema.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich hätte mir da auch eine bessere mediale Präsenz im Fernsehen gewünscht. Natürlich, klar, sind nur Testspiele, die vielleicht dann jetzt nicht unbedingt die Relevanz besitzen wie EM oder WM, ist schon klar. Aber natürlich gerade als Handballfans freut man sich über jedes Live-Spiel, was irgendwie im Free-TV positioniert ist. Und ich denke, wir hatten durchaus einen schönen Aufhänger gehabt mit Tag des Handballs. Frauen gegen Russland, das ja auch ein namhafter Gegner ist. Und die deutsche Mannschaft dann im zweiten Testspiel gegen Portugal. Also ja, sehr, sehr schade, aber scheinbar, wie gesagt, nicht so in der ganz hohen Präsenz bei den entsprechenden TV-Sendern gewesen, sondern in dem Zeitpunkt, wo wir aber gerade bei Nationalmannschaft sind, Herr Wendt. Bei den Herren hören wir immer wieder, wie wichtig sie einfach ist als Zugpferd für die Sportart, um den Sport besser auch und präsenter bei den Menschen zu machen. Wie wichtig sind Sie als Geschäftsführer der Frauen-Bundesliga? Denn die Rolle einer sportlichen Erfolg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, um ihren Sport weiter entsprechend bekannter zu machen und natürlich auch die Attraktivität der Liga zu erhöhen.
Ja, ist schon sehr wichtig, muss man sagen. Letztendlich die Nationalmannschaft ist die Lokomotive einer Sportart und zieht natürlich die größte Aufmerksamkeit einfach auf sich. Und von daher, ist es auf jeden Fall so, dass Erfolge der Nationalmannschaft sich immer auch positiv auf die Liga und die Aufmerksamkeit auf die Ligaspiele auswirken würde. Und von daher, ja, drücken wir Henk Gröner und seinem Team natürlich fest die Daumen für die anstehende WM.
Ich meine, wir reden jetzt schon, wenn wir auch in der Mannschaft reden, immer dieses Potenzial, was die Mannschaft besitzt. Also ich meine, wir sind jetzt mit einigen Spielern, die ja durchaus auch bei europäischen Top-Mannschaften auch mit dabei sind. Trotzdem ist irgendwie nationalmannschaftsmäßig noch nicht so richtig, richtig viel mehr rumgesprungen. Wissen Sie, woran das liegt? Ist es vielleicht der Erwartungsdruck, der dann zu groß ist? Oder und auch vielleicht auch, wie schade es eigentlich, dass man dieses Potenzial, was man eigentlich hat, nicht so umsetzen kann mit diesen großen Turnieren?
Ja, das ist natürlich schon primär Aufgabe der DHB-Kollegen, das zu beurteilen. Da will ich mich nicht allzu sehr einmischen. Aber wie Sie schon gesagt haben, man war häufiger schon relativ dicht dran. Am Ende hat man den Sprung dann unter die besten vier ins Halbfinale dann letztendlich nicht geschafft. Aber ja, wie gesagt, man schnuppert immer mal wieder daran. Und von daher halte ich es durchaus für möglich, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt bei der WM auch positiv abschneiden kann.
Ja, ich denke, dieser Sieg gegen Russland sollte auf jeden Fall Selbstvertrauen geben. Also wir werden natürlich auch hier bei uns die Handball-WM der Frauen auf jeden Fall begleiten. Kollege ist im Spanien im Auslandssemester, ist zwar ein bisschen weit für ihn, dort zu den Spielen hinzufahren, weil er im Süden ist und die Spiele ja meist im Norden stattfinden. Aber trotzdem werden wir natürlich auf jeden Fall drüber berichten. Was erhoffen Sie sich von dem Team? Also klar, natürlich, am liebsten träumt man natürlich von der Medaille, aber was halten Sie für realistisch für die deutsche Mannschaft?
Ja, ein positives Auftreten erhoffen wir uns natürlich und dass die Mannschaft, sage ich mal, darum spielen kann, eben dann vielleicht wirklich diesen Sprung ans Finalwochenende da zu schaffen. Das ist natürlich ein hohes Ziel, aber wie schon gesagt, die Mannschaft hat Potenzial und wenn sie dies abruft, hat man auch immer wieder gesehen, dass Überraschungen bei so einem großen Turnier möglich sind. Das haben auch andere Mannschaften in der Vergangenheit gezeigt. Und von daher bin ich sehr positiv gestimmt.
Das finde ich auch. Also die deutsche Nationalmannschaft hat ja bewiesen, dass sie gegen große Namen bestehen kann. Das ist halt bei mir so ein bisschen das Thema erstens Konstanz, wo so noch ein bisschen mangelt. Da müssen die noch ein bisschen genauer einfach sein. Und mal abgesehen von der guten Abwehr ist halt bei mir immer die Offensive, die ich mir nach jedem Spiel gefühlt aufschreibe der deutschen Mannschaft. Da ist immer noch so viel Potenzial nach oben. Und ich denke, wenn das Klick macht endlich und dann wirklich funktioniert, dann kann man auch wirklich dann auch mal sportliche Erfolge mal wieder feiern und mal wieder ja auch Medaillen vielleicht auch mal anpeilen. Inwieweit ist es da vielleicht aber auch für wichtig, dass die Spieler, die deutschen Nationalspielerinnen einfach Erfahrung sammeln in europäischen Wettbewerben? Also wir haben jetzt mit Tinja Smits, Alicia Stolle, Julia Behnke oder auch Emily Bölk Spielerinnen, die ja jetzt die HBF verlassen haben, um in europäischen und in anderen Ligen in Europa Erfahrung zu sammeln und sich mit europäischen Top-Leuten oder Top-Frauen auch zu messen im Endeffekt. Ist das für die Nationalspielerinnen wichtig? Brauchen sie das vielleicht noch mehr, um ja dann auch erfolgreich zu sein in der Nationalmannschaft?
Also die Erfahrung in den internationalen Wettbewerben brauchen sie natürlich auf jeden Fall. Wo das ist letztendlich, das ist, glaube ich, eher nachrangig, ob man dann in Ungarn spielt Man kann das auch, man kann auch hier in Deutschland spielen, in Dortmund, in Bietigheim und international dann sozusagen dort in den höchsten Wettbewerben antreten. Aber diese internationale Erfahrung bei internationalen Spielen und gegen die besten Mannschaften Europas und dann ja auch der Welt zu spielen, die ist natürlich unersetzlich.
Lassen Sie uns noch einmal ein Wort über den DAB besprechen. Da haben wir jetzt den neuen Vizepräsidenten Sport mit Jörg Förster, der Nachfolger ist von Bob Hanning. Und ja, auch wenn Bob Hanning mit Sicherheit ein guter Handballfachmann ist, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass als er da war, dass mehr so der Männerhandball im Vordergrund stand und nicht so die Frauen. Inwieweit erwarten Sie es jetzt dort von seinem Nachfolger, also von dem Herrn Förster, dass er jetzt ein bisschen mehr auch das Augenmerk auf Nationalmannschaft, auf die Förderung des Frauenhandballs in Deutschland legt?
Da glaube ich auf jeden Fall, dass der Jörg Föste da den Blick für den gesamten Handball mitbringt. Und ja, bin da sehr positiv gestimmt, was seine Person betrifft, dass er da eben auch insgesamt den Handball über Männer und Frauen hinweg gesehen dann mitbringt.
Dann lassen wir uns wieder ein bisschen zum europäischen, ja, Clubhandball ein bisschen zurückkommen. Es ist ja aktuell so, mit Borussia Dortmund hat man ja auch einen Verein, der sich ja sehr, sehr positiv in der Champions League darstellt und wirklich gute Leistungen da auch zeigt. Wo würden Sie aktuell jetzt im europäischen Ligenvergleich die Handball-Bundesliga der Frauen sehen? Ich meine, bei den Männern sind wir ja die stärkste Liga der Welt. Das würde ich wahrscheinlich sagen, sind wir jetzt im Frauenhandball noch nicht, aber wo würden Sie sich so einordnen?
Da muss man natürlich sagen, dass wir da schon der Spitze ein wenig hinterherhinken. Aber wie Sie gesagt haben, sehr positives Auftreten von Borussia Dortmund in dieser Saison. Da ist es, glaube ich, auch ein Erfahrungs- und Entwicklungsprozess für einen Verein dann, wenn man international spielt, den man mitmachen muss, um dann vielleicht auch erfolgreich zu sein. Und ja, in dieser Saison zeigt Borussia Dortmund das ja sehr gut. Auch von Bietigheim dürfen wir uns sicherlich einiges erhoffen, was die European League betrifft. Insgesamt, wie gesagt, sind wir da hinter der Spitze ein gutes Stück hinterweg. Ja, müssen wir eben sehen, dass wir auch in diesen internationalen Wettbewerben mal wieder in die Richtung den Playoffs oder Viertelfinale in der Champions League kommen. Oder vielleicht auch mal wieder in einem Final Four der European League vertreten sind.
Ja, ich hatte mal im Vorfeld mal geschaut, da sind die letzten Erfolge von deutschen Mannschaften auf europäischer Clubebene ja schon ein ganz schönes Stückchen her. Also teilweise war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal geboren, als da wirklich dann auch Siege oder Pokalsiege dann im Endeffekt dort gegeben hat. Aber Sie gehen davon aus, dass man potenziell das Potenzial hat. Was muss man dafür tun, um dann wirklich dann auch, ja, noch mehr Top-Mannschaften zu entwickeln, sodass man dann auch vielleicht auch noch mehr Top-Spielerinnen aus anderen Nationen für die Handball-Bundesliga begeistern kann?
Ja, letztendlich muss es den Vereinen gelingen, professionellere Bedingungen vor Ort in ihren Vereinen zu schaffen, was das ganze Setup sozusagen eines Clubs betrifft. Und ja, das ist natürlich ein längerer Prozess. Rein sportlich gesehen in Dortmund und Bietigheim ist man da schon vielleicht auch den anderen Mannschaften etwas voraus. Und wie gesagt, die Weiterentwicklungsstrategie, die wir beschlossen haben, die zielt ja auch eben darauf ab, professionellere Bedingungen in den Clubs der HBF zu erzielen.
Da bin ich bei Ihnen. Lassen Sie uns ein bisschen, wenn wir uns auch mit dem Thema Weiterentwicklung noch besser werden, muss da vielleicht auch der Handball auch in mehr größeren Städten präsent sein. Also wir haben es ja auch im Handball, wo man das immer wieder heißt, klar, man hat Handballhochburgen wie Kiel und Flensburg, aber das sind natürlich jetzt nicht so die großen Metropolen. Und auch wenn ich es mir im Frauenhandball angucke, da sind tolle Städte mit dabei, die gute Arbeit leisten, aber so die, sagen wir mal so, die größeren Vereine in größeren Städten, die fehlen dann doch schon ein bisschen. Braucht es das mehr im Handball oder kann man das auch schaffen, wenn auch kleinere Vereine mit dabei sind?
Ich glaube, das kann man auch in etwas kleineren Städten schaffen, wenn man dort die Entwicklung entsprechend vorantreibt. Das ist nicht nur auf größere Städte bezogen. Das glaube ich nicht.
Ja, ich hatte das beim Volleyball gelesen, wo da auch Teams oder zumindest darüber nachgedacht wurde und ich glaube auch Teams gemacht wurden, die umgesiedelt wurden, um dort einfach dann ja eine breitere Masse anzusprechen, einfach mehr Zuschauer zu erreichen. Und deswegen wollte ich das einfach mal auch mal gefragt haben. Klar, natürlich, sowas hat immer zwei Medaillen. Klar, wenn du natürlich angesiedelt bist, ist natürlich nicht schwierig. Ich meine, wir haben es ja auch jetzt mit Bittenfeld in der Bundesliga, die jetzt nach Stuttgart gegangen sind bei den Herren. Also da merkt man auch, dass natürlich immer noch ein gewisser schmaler Grat, den man dort einfach gehen muss. Lassen wir uns aber auch mal vielleicht auch zu dem Thema kommen, Männerhandball, Frauenhandball als Ausbau. Denn wir sehen es jetzt im Fußball zum Beispiel, wo ja dort Bayern München und Wolfsburg ja viel Geld auch in die Frauenabteilung ihres Vereins investiert haben, um auch entsprechend dort erfolgreich zu sein. Jetzt gibt es das im Handball schon teilweise, also die Füchse Berlin zum Beispiel sind ja auch in der zweiten Bundesliga der Frauen, Frischhoff Göpping ist es ja ebenfalls so. Würden sich aber vielleicht trotzdem mehr wünschen, dass einfach mehr Vereine wie jetzt Kiel, Flensburg und so weiter noch mehr einfach in den Frauenhandball investieren, um auch da natürlich eine gewisse Masse auch mehr zu erreichen, oder ist das einfach schwierig zu finanzieren für sie, weil ich meine, Bundesliga-Betrieb in beiden Ligen hat ja auch einen gewissen Kostenfaktor, den man entsprechend dann auch irgendwie ja finanzieren muss.
Das ist sicherlich schon eine deutlich andere Ausgangslage als die im Fußball. Richtig ist, dass gerade im Fußball dort aber viele oder mittlerweile auch die meisten Vereine eben dort dann auch Abteilungen im Frauenfußball haben. Und daran sieht man vielleicht dann auch, dass dieses Thema dann an Bedeutung insgesamt dann auch bei uns hier gewinnt, wenn auch langsam, sage ich mal. Im Handball ist dann ein etwas anderer gelagerter Fall nochmal, aber natürlich aus unserer Sicht auch immer wünschenswert, dort wo Handball funktioniert, natürlich dann auch Frauenteams zu haben, wäre sicherlich von Vorteil.
Das denke ich auch. Also ich denke schon, dass da die Orte, wenn ich überlege, Kiel, Flensburg, die haben schon mit Sicherheit Möglichkeiten, auch ein Frauenteam zu machen. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, einfach dort auch ihre Ressourcen für zu nutzen, um nach den Frauenhandball zu fördern. Muss ja nicht nur da sein, gibt ja genug andere Orte, Gummersbach oder auch natürlich im Ostwestfälischen, wo ja auch einige Handballteams sind, dort einfach zu fördern. Ich meine, es muss ja nicht mal viel Geld sein. Also wir sehen es auch bei der Alba Berlin, habe ich es jetzt letztens noch was zu gelesen gehabt, wo das Frauenteam in der zweiten Bundesliga spielt, aber die bekommen halt auch nicht ja irgendwie Sponsoren von den Herren oder so, sondern die bauen wirklich auf, ja, auf ihre Grundlage deutschen Spielerinnen, auch aus der Region, die einfach aufgebaut werden über die Jugend, sodass man quasi dann ja mit regionalen Spielerinnen arbeiten kann und dann so nach und nach und auch nicht unbedingt der Erfolg im Vordergrund steht, sondern dass man so nach und nach die Spielerin weiterentwickelt, sodass sie dann den Sprung auch in die erste Liga schaffen können. Vielleicht eine mögliche Option dort für einige Mannschaften. Muss man mal gucken, ob da in der Sinn irgendwie mal was vielleicht passiert bei einigen Herren Handball-Bundesliga-Teams. Lassen Sie uns zum Abschluss gleich nochmal so ein bisschen das Thema Gesichter zu sprechen bekommen. Das wird ja sehr gerne diskutiert im Handball. Braucht der Frauenhandball jetzt im Speziellen vielleicht noch ein bisschen mehr Gesichter, denn ich überlege jetzt mal, Männerhandball, klar, da ist sofort Stefan Kretschmer, den auch, glaube ich mal, außerhalb der Handball-Bubble Leute kennen. Klar, dahinter fehlt es auch an Gesichtern, finde ich persönlich, also da muss auch noch ein bisschen mehr getan werden, aber wie wichtig ist es jetzt für Sie als Bundesliga zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ja gewisse Personen einfach auch in den Vordergrund stellen, gewisse Gesichter einfach schaffen, womit sich dann auch Menschen, normale Menschen, die jetzt nicht unbedingt jeden Tag Handball oder jedes Wochenende Handball gucken, identifizieren können. Wie wichtig sehen Sie das in Ihrer Aufgabe?
Ja, wünschenswert und daran müssen wir hier natürlich auch arbeiten, auch wir als HBF dort diese Gesichter noch mehr herauszustellen. Aber auch dort ist es, sage ich mal, müssen wir von vielen Seiten kommen. Und ohne TV-Präsenz, sage ich mal, ist es natürlich schwierig. Von daher ist so eine Kooperation wie Eurosport schon mal sehr wichtig. Dazu ist wichtig, ein Final Four-Event zu haben, wie wir es ja jetzt seit 2018 auch fest in Stuttgart etabliert haben, wo dann im Finale 2019 dann ja auch schon mal 3.500 zahlende Zuschauer waren. Zuletzt jetzt mussten wir natürlich dort ohne Zuschauer spielen, aber hatten dann wiederum eine tolle mediale TV-Präsenz auf Sport 1, wo dann auch schon mal 239.000 Zuschauer in der Spitze mit dabei waren. Auch solche Events braucht es eben, um diese Persönlichkeiten herauszustellen und dann natürlich Themen wie Social Media, Presseöffentlichkeitsarbeit, das müssen wir zusammen mit den Vereinen natürlich noch stärker intensivieren, um eben auch diese Gesichter, die die Liga hat, bekannter zu machen.
Muss man da vielleicht auch noch mehr ehemalige Nationalspielerinnen mit einbeziehen? Also ich denke beim Herren, Stefan Kretschmer hat ja lange in der Bundesliga gespielt, also ist ja auch ein ehemaliger Nationalspieler. Auch ein Daniel Stefan ist ja auch immer noch omnipräsent, auch wenn er jetzt seine Karriere schon durchaus auch vorbei gewesen ist. Muss man da sich mehr Gedanken machen, ehemalige Nationalspielerinnen, wie jetzt Grit Jurak zum Beispiel, die mir jetzt spontan einfällt, oder auch eine Nadine Kraus, Clara Woltering sind so Namen, die mir da in den Kopf kommen. Muss man die noch mehr einfach mit einbeziehen, um das vielleicht dann auch dieses zu schaffen, wie Stefan Kretschmer dann entsprechend auch geschafft hat, dass man bekannter wird, einfach außerhalb der Szene?
Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel ja auch den HBF Award ins Leben gerufen, wo dann bis dato Clara Woltering und auch Anna Lörper diesen verliehen bekommen haben. Und ja, kann man auf jeden Fall mit einbeziehen, diese ehemaligen Spielerinnen, um eben das Thema Handball der Frauen auch noch präsenter zu machen.
Lassen Sie uns zum Abschluss ein bisschen vorausschauen. Jetzt mal, Sie haben ja gesagt, 2025, 2026, wo viel umgesetzt sein soll. Was ist so Ihre Wunschvorstellung bis dahin? Also wie sollte es dann aussehen in der Liga und was erhoffen Sie sich bis dahin?
Also wenn wir unsere Weiterentwicklungsstrategie so umsetzen, wie wir sie geplant haben, wenn wir unser Final Four Event in Stuttgart so weiterentwickeln, wie wir es bis dato getan haben, dann bin ich mir schon nicht bange, dass wir dann in 2025, 2026 doch wiederum ein richtig gutes Stück weiter sind in der Professionalisierung im Handball der Frauen.
Und vielleicht gibt es bis dahin ja auch schon die ersten Erfolge für die Nationalmannschaft oder für die deutschen Vereine auf europäischer Ebene. Also Dortmund schlägt sich ja aktuell wirklich gut in der Champions League, wirklich gute Leistung bisher gezeigt. Und man müssen wir auch sagen müssen, dass es in der European League noch zwei deutsche Vereine gibt mit Bietigheim und Blomberg, die noch im Wettbewerb sind. Wobei ich da nicht ganz nachvollziehen konnte, dass Metzing und Blomberg in der K.O. aufeinander getroffen sind. Denn im europäischen Event sollten ja auch möglichst Durchmixung stattfinden und nicht möglichst zwei Vereine gegeneinander spielen, die in derselben Liga sowieso schon gegeneinander spielen, zweimal in der Saison. Also da wird was verwundert gewesen. Gut, die werden das Beste draus machen, denke ich. Blomberg und Bietigheim spielen ja auch wieder eine gute Saison bisher. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Dann wird es auch von uns auf jeden Fall in der Mäßigkeit noch mehr Content geben. Spätestens, wenn der Tim dann auch wieder zurück ist aus seinem Auslandssemester, werden wir wieder regelmäßiger darüber berichten. Natürlich auch jetzt dann über die Handball-Bundesliga der Frauen. Das haben wir euch ja versprochen, auch angekündigt. Das soll dann entsprechend auch umgesetzt werden. Ja, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Erwähnt natürlich, dass Sie die Zeit genommen haben und mit uns heute über die Handball-Bundesliga der Frauen gesprochen haben. Vielen Dank.
Sehr gerne und vielen Dank.
Genau. Und natürlich an euch noch, an unsere Zuhörer, die Info, wenn ihr uns weiterhin hören wollt, gerne abonnieren unseren Podcast, gibt es auf jeder Podcatcher eurer Wahl. Natürlich auch gerne euren Freunden empfehlen, uns Rezensionen da lassen bei iTunes, am liebsten natürlich gerne 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, welche Gäste sollen wir vielleicht auch mal einladen, also das wollen wir jetzt auch öfter einfach mit einbeziehen, denn ich denke, wir haben heute einiges lernen können über den Frauenhandball und was die Ideen dort sind für die Zukunft und da gibt es uns demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.